Willkommen bei eurem Lieblingspodcast für Lebensphilosophie. Alter.
Alter. Jetzt können wir es eigentlich drin lassen.
Jetzt lassen wir es drin. Ja. Euer Lieblingspodcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Wer hat sich denn auch diesen Titel ausgedacht? Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit und mache diesen Podcast gemeinsam mit meinem Buddy.
Lieblingslebensphilosoph Leander Govinda Greitemann, Autor, Musiker, Vortragsredner, Philosoph und Soziologe. Und ich glaube, dieses Lieblingspodcast hatte ich gekillt. Lieblingspodcast Lebensphilosophie. Das war das Schwierige. Wir sind in einem Teil 2 und finde es ganz schön, dass wir hier so reinstolpern. Das ist doch genau der Modus. Wir reden heute über Glück weiterhin. Wenn ihr den ersten Teil zum Thema "Muss ich immer glücklich sein?" Noch nicht gehört habt, dann holt das gerne nach. Wir fassen es gleich aber auch nochmal kurz zusammen, worüber wir im ersten Podcast gesprochen haben, falls wir uns dran erinnern.
Da bin ich mal gespannt.
Ist schon 2 Stunden her. Ja. Wer weiß, ob uns daran erinnern. Aber vielleicht ist bei euch ja auch schon ein paar Wochen her, seitdem ihr den gehört habt und jetzt hört ihr Teil 2. Insofern fassen wir das nochmal kurz zusammen und dann tauchen wir nochmal tiefer ein in diese doch komplexe Frage, muss ich immer glücklich sein? Weil es scheint ja so, wir reden viel über Glück, Zufriedenheit und wie wir das erreichen können, aber haben auch schon im ersten Teil diese toxische Nebenwirkung, die mögliche, davon entlarvt, dass wenn ich mich zu sehr darauf fokussiere, immer unbedingt glücklich sein zu wollen, dass ich dann oft im Widerstand sein kann, wenn ich dann doch mal einfach nicht glücklich bin, wenn ich mal einen Scheißtag habe, wenn ich krank bin, wenn ich unmotiviert auf der Couch liege, nichts gebacken krieg. Aber was dann? Muss ich mich dann verprügeln oder nicht? Dieser Frage wollen wir heute weiter nachgehen.
Yes, und sofern ich mich dran erinnere, haben wir ein paar Beobachtungen gemacht. Ich habe ein bisschen gesprochen über unsere kulturelle Prägung, also Stichwort Werbung und Konsum, also dieser, ist es eigentlich wirklich ein Irrglaube, dass uns Konsum nicht glücklich macht? Aber das wäre wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge, also eine Quest in der Quest. Das haben wir jedenfalls angerissen. Die Geschichte ist wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig zu Ende erzählt. Über was haben wir noch gesprochen, Leander?
Also vielleicht da, genau, wir haben halt gesagt, dass es dir überall versprochen wird, dass der Konsum glücklich macht, haben dann aber gesagt, ja, das kann schon mal sein, dass du so ein kurzes Glückshigh hast und bei manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen länger, aber im Endeffekt ist der Fokus aufs Innere auf jeden Fall der Schlauere, wenn wir dem Glück nachjagen, entgegen der gesellschaftlichen Überzeugung. Ich muss nur den richtigen Job, die richtige Partnerin, die richtigen Lebensumstände, irgendwas im Außen oder halt die richtigen Dinge kaufen, dann bin ich glücklich. Ich muss ganz, ganz hart arbeiten, um dann ganz viel Geld anzuhäufen, um dann ganz viel zu kaufen und dann werde ich endlich glücklich. Also wir sehen schon, die Suche nach dem Glück steckt hinter ganz vielem. Egal, der Topmanager, der immer versucht, immer reicher zu werden, am Ende des Glückes will er auch nur einen Tag haben, so sagt man das doch, oder?
Ja, genau.
Am Ende des Tages will er oder sie vermutlich auch nur glücklich sein und das vereint uns alle und das führt aber offensichtlich ja auch zu echt schwierigen Nebenwirkungen. Also ich glaube auch, dass die Ausbeutung dieses Planetes unter anderem eine fehlgeleitete Suche nach Glück ist. Also da, weil die Leute denken, wenn ich mehr habe, dann bin ich endlich glücklich und dadurch mache ich noch mehr und noch mehr und dann sage ich, ja gut, das ist zwar jetzt scheiße, dass dann da jetzt ein paar Tierarten aussterben, aber das ist echt wichtig jetzt für das Unternehmen und ich kann das ja auch nicht machen und das, man hat das vielleicht nicht so bewusst auf dem Schirm, aber unterbewusst leitet uns das alle im Endeffekt und wir haben da alle ein ganz großes Bedürfnis nach und wir glauben halt, dass es über diese äußeren Dinge nur flüchtig zu erreichen ist und dass eine länger andauernde, tiefere Zufriedenheit, wenn überhaupt, über die innere Arbeit zu finden ist. Auch da hast du ja den Bezug zur östlichen Philosophie und dass es da vielleicht auch andere Ansätze gibt, dass dieses materialistische, kapitalistische System im Westen und globalen Norden allgemein vielleicht verbreiteter ist, mit Einschränkungen, dass ja in anderen Teilen der Welt der Kapitalismus auch durchzieht. Mhm. Und dass das aber, das sicherlich schon mal fehlgeleitet ist und aber auch dieses Innere, wenn das die innere Arbeit zu dem nächsten Rattenrennen wird und man das Gefühl hat, ich muss zur besten Version meiner selbst werden, ich muss jeden Tag mit dem Lächeln aufstehen, auch so Tony Robbins mäßig, jeder Moment musst du 100% Energie geben und immer lachen und immer gut drauf sein. Das ist das, was man Toxic Positivity nennt, die toxische, zwanghafte Positivsein und sich nie erlauben, auch mal die Schattenseiten anzugucken. Und das ist nicht unser Verständnis von Glück. Für uns gehört zu Glück und einem zufriedenen Leben im Endeffekt auch dazu, einverstanden mit der Trauer zu sein, einverstanden mit der Müdigkeit, mit depressiven Phasen in dem Moment, wo sie da sind. Und da entsteht dann dieses Paradoxe, das wir auch schon aufgemacht haben in der ersten Folge, dass man halt dann was dafür tun kann, aber halt nicht denken muss, dass man das muss, dass man das unbedingt dann erreichen muss oder dass man deswegen einen Zustand des ewigen Glücks erreichen muss, sondern einfach von Moment zu Moment trotzdem Dinge tun kann, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich vielleicht glücklich bin. Also mich gut ernähren, genügend schlafen, vielleicht hier und da mal meditieren, präsente Momente, sich nicht die Birne regelmäßig kaputt saufen oder irgendwie anders dem Organismus schädigen und halt eben die innere Arbeit machen. Gucken, was habe ich denn für Überzeugungen übers Leben, die es mir ständig schwierig machen, glücklich zu sein. Wir hatten auch das Beispiel mit deinen Jobs und deiner Ausbildung, Alex, wo du erstmal einen total beschissenen Ausbildungsplatz hattest, der die absolute Hölle war für dich. Und das hat dir einerseits geholfen, die späteren Ausbildungen und alle deine Jobs später in einem ganz anderen Licht zu sehen. Also da hatte das Schlechte auch wieder was Gutes. Das heißt, es lässt sich, das Unglück war die Voraussetzung fürs Glück. Das war noch so ein anderer Aspekt. Und zum anderen haben wir aber gesehen, dass auch deine innere Einstellung Teil dieser Hölle war, weil du dir viel mehr erhofft hattest. Da waren andere, die waren in dem gleichen Job, die haben gesagt, ist doch das Beste, was dir passieren kann. Das ist super toll hier. Du musst das einfach nur nutzen. Und ich wette, die drei, mit denen du am Raum warst, die durften da rauchen. Das war für die wie Kneipe. Die haben da gequatscht, geklönt über Lieblingsthemen. Ja. Traumjob für die vielleicht.
Ja.
Und insofern lohnt es sich auch immer, die eigenen Überzeugungen anzugucken und dann im Zweifel Love it, change it, leave it zu machen und sich zu fragen, kann ich die Situation verändern oder verlasse ich sie? Und genau das hast du dann ja auch gemacht.
Sehr, sehr gute Zusammenfassung. Und das, was du gerade aufgemacht hast, das Thema, also dass du dir vorstellen kannst, dass das die Ursache ist für die Vernichtung unseres Planeten. Ich bin davon überzeugt. Also ich glaube, nur das kann die Erklärung dafür sein, warum so viele Menschen durchdrehen und komme was wolle, ich nehme für mich das meiste mit, egal was geht. Anders ist es nicht zu erklären, weil das hat ja nichts mit Rationalität oder Logik zu tun. Dann würde man ja gucken, wie kriege ich eine Balance hin, wie kriege ich das auch für nächste Generation noch hin, sondern Es kann nur dieses unendliche Streben nach Zufriedenheit und Glück sein. Und es würde ja auch, das bestätigte den Gedanken so ein bisschen, erklären, warum so unglaublich viele erfolgreiche, reiche Menschen, die wir sehen, so krass hasseln und koksen, Drogen nehmen, immer noch größere Stimulanzien von außen brauchen, um was zu fühlen. Das passt dann in, das gilt natürlich auch nicht für alle, aber das passt so ein bisschen in dieses Bild rein, wovon wir uns alle erhoffen, wenn wir so ein Leben führen würden, dann wären wir glücklich und zufrieden. Dabei kriegen wir es so oft wiedergespiegelt, dass es genau so eben nicht ist. Ein Paradox, was wir auch schon super oft behandelt haben in unserem Podcast.
Ja, also, und ich glaube, dass es halt sogar, also dieses, gar nicht so im Sinne von, ich bin so glücklich, ich will noch mehr davon, sondern dass es eher so eine krasse innere Unzufriedenheit und Unglück ist und die Hoffnung, dass über das Höher, Schneller, Weiter und über Kontrolle, Macht, Frauen, ne, Stichwort Epstein-Files jetzt gerade, über den nächsten Kick und das, ja, aber auch die Kohle und irgendwelche, dann endlich darüber wieder was zu fühlen und vor allem halt Glück zu fühlen. Und das ist natürlich super tragisch und es wäre gut, wenn die Leute einfach früher diesen Podcast hier hören würden. Also schickt das hier an euren todunglücklichen Milliardärsfreund, der unbedingt mal an anderer Stelle nach Glück und Zufriedenheit gucken muss.
Du hast Tony Robbins kurz erwähnt. An dem ist nicht alles schlecht, ne? Also du hast es da so ein bisschen, aber der hat schon ein paar sehr, sehr gute Ansätze. Es ist halt dieses Chaka ist nicht so unser Approach, aber der schreibt auch viele gute Sachen in seinen Büchern. Also das wollte ich jetzt auch nicht ganz unkommentiert stehen lassen. Ich finde den grundsätzlich nicht verkehrt, was er so sagt und was er so macht.
Ja, also da gibt es definitiv andere, die das auf wesentlich unsympathischere und inhaltlich, finde ich, auch schwierigere Weise machen. Ich muss aber sagen, seitdem ich ihn live erlebt habe, beim Greater Festival vor 2 Jahren oder so, 3 Jahre, glaube ich, ist her, ist er ein bisschen noch in meinem Ansehen nochmal gefallen. Also ich habe noch nichts von ihm gelesen, kein Buch. Also okay. Ich habe mich so mit ihm auseinandergesetzt, kannte so seine I'm Not Your Guru Doku auch von Netflix, die fand ich ganz cool, da fand ich, kam er auch sehr sympathisch rüber. Aber in diesem Vortrag, also erstmal so die Art hat mir erstmal nicht gefallen, es ging irgendwie die ersten 20, 25 Minuten erstmal nur darum zu beweisen, was er für ein cooler Typ ist, so in meiner Wahrnehmung. Ich bin da relativ offen rein und war sogar eher so, ah ja, cool, mal gucken. Und jetzt der Tony Robbins, wie geil, ich bin hier und kann mir das angucken. Und er hat so eine ewig lange Geschichte erzählt. Und ich wartete die ganze, wo er irgendwie gesagt hat, wie er so einen regulären, studierten Psychologen besiegt hat darin, dass er einer Frau die Angst vor Schlangen weggenommen hat mit nur einer kurzen Session, wo der Psychologe ewig versucht hat, ihr die Angst vor Schlangen wegzunehmen und dass der Psychologe sagt, das kann nicht sein und dann ein Interview, dann in irgendwie in einer Radioshow live und dann, und die, tatsächlich die einzige Pointe von dieser Geschichte, wo er 20 Minuten seiner Zeit für verwendet hat, war zu sagen, dass er es viel geiler kann als dieser Psychologe.
Okay.
Also, das heißt, nach diesen 20 Minuten, ich war noch nicht schlauer, wie er das jetzt, er hat in keinem Satz gesagt, wie er das gemacht hat. Mhm. Er hat nur gesagt, yeah, and I only needed this und hat das so ewig weit auseinander. Yo, Bro, Alter, du bist hier, du bist der Man, du bist auf der Bühne, du hast hier 3 Stunden, du brauchst das nicht beweisen. So, wir wissen alle, dass du ein Macker bist. Du musst jetzt hier nicht, ich hätte gerne in dieser Zeit, hätte ich schon richtig viel von dir lernen können, neben der Tatsache, dass du ein krasser Macker bist. Also, erzähl die Geschichte, aber mach sie nicht 20 Minuten lang. So, das war, da hat er mich schon erst so ein bisschen verloren. Und dann ging es halt viel. Und wie gesagt, er hat sicherlich viele gute Takes und er hat auch, glaube ich, vielen Leuten weltweit geholfen. Aber es war halt so sehr, so, du musst wirklich in jedem Moment deines Lebens, musst du voll da sein.
Alles
und der
geben,
würde das, der würde das quasi nicht, also so wie ich ihn verstanden habe, deswegen ist ja schön, dass wir es nochmal nuanciert hier angehen, aber so wie ich ihn verstanden habe, würde er das nicht durchgehen lassen, dass du mal einen schlechten Tag hast. Er würde sagen, wenn du das merkst und du stehst auf, dann mach direkt 10 Liegestütze, damit du voll in deine E kommst, weil jeder Tag, wo du nicht voll in deine E kommst, ist ein verschwendeter Tag. Du musst immer auf 10 von 10 sein. So, und da denke ich, nee, zum Menschsein gehört für mich dazu, das nicht immer sofort wegzuballern.
Mhm.
Ist manchmal ja, so wenn du heute keinen Bock hast und du hast deine Tools, um dich hochzupushen, sagst, nee, ich wollte heute echt was schaffen, ich habe auch echt Lust. So, dann mach doch deine 10 Liegestütze, dann geh doch aus. Und generell, wer bin ich dir dazu sagen, was du machen willst, aber oder sollst. Aber ich glaube, dass es auch mal gut ist, das zuzulassen und zu sagen, ach krass, da ist gerade eine Trauer in mir, die lasse ich auch mal zu, die fühle ich jetzt mal und spüre mal dahin und guck mir die an, anstatt die so direkt bam und drüber und die muss jetzt sofort weg sein, weil ich will dieses negative Gefühl nicht da haben. Ich glaube, das wäre für mich das, wo es dann schnell in so was toxisch-positives geht.
Ja.
Wenn man das sich auch nicht eingestehen kann, ne? Auch so, wenn man immer, wenn man gefragt wird, sagen muss, I'm perfect, I'm great, I'm awesome.
Voll, ja.
Im Arm und auch wenn du es nicht spürst, und dann wird's halt so, dann kippt's für mich so, dann geht so Authentizität verloren, wenn ich so eine krasse Überzeugung habe, dass ich immer gut gelaunt sein muss und immer voll auf Action sein muss, dass ich mir vor mir selbst und anderen nicht eingestehen kann, wenn ich auch mal einfach einen schlechten Tag habe.
Ja, was, glaube ich, der viel gesündere Ansatz ist. Und ich denke mir halt auch gerade in so einer Hallensituation, es ist ja dann auch sehr befremdlich, wenn dann alle so mitziehen und du stehst gefühlt als einzigster Mensch dann in dieser Masse und fühlst es überhaupt nicht und denkst so, hä, was ist denn jetzt hier los? Warum soll ich denn jetzt meine Hände da in die Höhe recken und mir 10-mal auf die Schulter klopfen, wenn ich so gar nicht fühle gerade? Ja.
Ja, ich versuche dann in so Situationen immer voll reinzugehen, weil ich denke, nee, also ich werde auf keinen Fall seine Message getten, wenn ich da jetzt so stehe und sage so, nee, Bro, das stimmt jetzt nicht. Also ich versuche dann schon voll mitzugehen, aber ein Teil von mir rattert natürlich und ich werde es, ja, also es ist natürlich auch nicht leicht, da komplett meinen Philosophen und sonstiges Dasein da auszuschalten und zu überlegen, was macht er eigentlich da gerade und wie passt das zu dem vorherigen? Also ja, das muss man natürlich auch mit einrechnen. Naja, sollte keine, wer weiß, könnte auch noch eine Tony Robbins Spezialfolge sein. Ich bin übrigens sehr happy hier, ich habe meine Haare nur so zusammengepackt für die Leute, die den Videopodcast gucken.
Du hast so ein Schwänzchen da oben.
Sehr glücklich, ja? Dieses kleine Ferkelschwänzchen, was da oben auf meinem Kopf. Damit bin ich sehr glücklich, muss ich sagen. Also lohnt sich gerade mal kurz ins Video reinzugucken und das weiter zu beobachten. Lasst euch nicht ablenken, aber ich wollte es auch kurz ansprechen, damit wir es jetzt einmal richtig gewürdigt haben.
Wenn du so ein bisschen vorgehst, sieht das aus, als hättest du so einen Skorpion auf dem Kopf und das wäre so dieser aufgestellte Schwanz hinten.
Ah, gleich. Geil. Ja, das ist großartig.
Skorpion.
Ja, und wir wollten ja noch weiter
genau.
weiter einsteigen. Und ich habe angefangen, ein Buch zu hören von eigentlich einem meiner Lieblingsautoren, von einem viel zitierten Buch, im Grunde gut, Rutger Bregmann. Mhm. Also hier viel drüber gesprochen. Du hast es, glaube ich, auch gelesen,
natürlich,
oder?
Natürlich, auf den lassen wir ja nichts kommen und den empfehlen wir auch immer gerne.
Mega Buch. Cooler Typ auch, hat er irgendwie, ist bekannt geworden, dass er im Wirtschaftsforum in Davos echt so richtig frech, als ihn noch niemand kannte, einfach mal so wo die Leute gesagt, ja, Welt verbessern, und hat gesagt, ja, dann zahl doch mal Steuern, fang doch mal an. So Milliardären auf, so, ja, mach doch mal, wenn du die Welt verbessern willst, zahl doch einfach erstmal Steuern, du Arschloch. So, also, so richtig, bam, das war richtig frech, fand ich geil. Jetzt hat er ein neues Buch oder ist gar nicht so super neu, das heißt Moralische Ambition oder ja, so in die Richtung, moralische Ambitionen. Und ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht fertig gehört, aber schon ein ganz gutes Stück. Und sein Take ist am Anfang, und da dachte ich auch, ja, es stimmt, und ich weiß aber nicht so genau. Sein Take war, dass es eigentlich Verpflichtung ist, so viel wie es geht zur Rettung dieses Planeten beizubringen, jedes einzelnen Menschen. Dass die einzige Aufgabe hier ist, wirklich die großen Probleme der Welt anzugehen. Und er beschreibt das auf eine Art, wo ich ihn nur so verstehen kann, dass er es feiert, wenn Menschen ihr komplettes Leben opfern eigentlich dieser Sache. Oder nicht nur feiert, sondern fast als moralische Verpflichtung ansieht. Also, dass du auf Kosten deiner eigenen Gesundheit und deines eigenen Glücks dich für der Sache verschreiben musst. Das ist moralische Ambition. Also im Prinzip Hustle Culture für einen guten Zweck. So verstehe ich ihn. Weil er bringt dann auch Beispiele von jemandem, der damit paar 30 schon Aktivisten-Burnout hat, sagt, ja gut, da hat er die Balance nicht so richtig gefunden, das hilft nicht. Also er gibt dann schon zu, dass er da vielleicht übers Ziel hinausgestoßen ist, weil es ja klar, wenn du Burnout hast, kannst du gar nichts mehr machen. Das kann ja nicht die Idee sein, selbst wenn du nur an der Sache interessiert bist und nicht an den einzelnen Menschen. Wenn es in den Burnout geht, kannst du für die Sache nichts mehr beitragen. So. Klar, wenn du bis zum Burnout hin so einen krassen Impact hattest, so sagen wir Greta Thunberg oder so, dann hast du natürlich auch einen Einfluss. Aber ja, das ist auf jeden Fall so sein Take. Und erstmal finde ich es mega. Und darüber, und deswegen war mir der zweite Teil auch so wichtig, dass wir das noch mit einbeziehen. Wir haben jetzt viel über Glück und vor allem unser eigenes Glück gesprochen und nur angedeutet, dass es da natürlich auch noch ein Weltenglück oder ein Glück von anderen Menschen gibt. Und dazu sind wir aber im ersten Teil nicht gekommen. Und da würde ich jetzt super gerne eben auch nochmal drüber sprechen, dass für mich ein glückliches und zufriedenes Leben nicht nur egoistisch gedacht ist, sondern wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich ein empathisches, mitfühlendes Wesen bin, dann wird dein Glück automatisch zu meinem Glück. Dann wird vor allem dein Unglück und dein Leid auf eine Art auch zu meinem Leid. Und wenn man spirituell sieht und davon ausgeht, dass wir alle verbunden sind, dass, wenn man vielleicht sogar sagen würde, so richtig, wir sind eine Weltenseele, wir sind alle Bewusstsein und wir sind alle Teil dessen und wir sind nur so kleine Wellenerscheinungen, ein und derselben amorphen Masse, connected mit allem zu jeder Zeit. Da kommt kurz, kamen wir diesen physischen Körper und dann sind wir wieder Teil des Bewusstseins, wenn man es jetzt sehr spirituell sehen will, aber auch selbst wenn man es einfach nur wirtschaftlich, soziologisch, pragmatisch sehen will, sind wir halt alle verbunden. Wir atmen die gleiche Luft, es gibt nur ein Klima, wir sind alle connected, übers Internet sind wir sowieso verbunden. Was der Präsident der Vereinigten Staaten twittert, hat einen Einfluss auf unsere Wirtschaft hier. we're in this together. Also muss ich ja auch, und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, auch an dieser Erde interessiert sein. Und wenn ich wirklich in die Augen von einem Tier gucke und ich sehe das Leid da und ich bin ein Mensch mit einem normal funktionierenden Gehirn, dann spüre ich dieses Leid. Und dann ist mein Glück verbunden mit dem Glück von anderen. Und das finde ich total wichtig, das auch zu berücksichtigen. Und ich würde nicht so weit gehen, eben wie Rutger Bregmann. Jetzt habe ich sehr viele Punkte auf einmal und dann kannst du sie nacheinander abhaken. Ich hoffe, du hast dir eine Liste angelegt in deinem Kopf, Alex. Ich würde nicht sagen, dass es was bringt, sich selber komplett aufzuopfern. Aber an sich finde ich es erstmal gut, dass er den Punkt macht und auch so ein bisschen da erstmal so losschießt. Und dass wir halt auch bei der Suche nach dem Glück eben nicht wie diese Ego-Leute, die sagen nach mir die Sinnflut, ich mache hier alles kaputt, Hauptsache ich bin irgendwie glücklich, Klammer auf, sind dann eh nicht glücklich, Klammer zu, sondern dass ich da die Welt und alle anderen mit einschließe, vor allem natürlich, wenn ich spirituell unterwegs bin, dass ich da irgendwie die anderen mitdenke und meine echte Zufriedenheit nicht daher kommen kann, dass ich das ganze Leid auf der Welt vernichte, weil genauso wie ich nicht immer glücklich sein muss, wird es ziemlich schwer sein, einen Planeten zu erschaffen, wo alle ständig immer glücklich sind, aber zumindest auch einen Beitrag dazu zu liefern. Und wenn es nur im Kleinen ist, aber vielleicht auch im Großen, ist für mich Teil eines glücklichen Lebens.
Ja.
Was sagt man da jetzt?
Was sagt man da jetzt? Ein großes Fass, was du da aufmachst. Also, ja. ich bin komplett bei dem, was du sagst. Also, wenn Rutger Bregmann das wirklich so formuliert hat, dass es die moralische Pflicht ist, sich selbst aufzuopfern, dann ist das entweder eine Fehlinterpretation seiner Absicht oder er hat es wirklich sehr schlecht formuliert oder Übersetzungsfehler oder so, weil das kann ja, also, wenn er das wirklich so gesagt hat, dann muss er quasi eine Heidenangst vor der Vernichtung des Planeten haben, weil das hört sich ja an wie so das letzte Aufbäumen. Also ja. Geh in die Schlacht, egal ob du fällst, Hauptsache du wirfst dem Feind noch entgegen. Das fühle ich so gar nicht. Also unser Ansatz wäre ja dann eher zu sagen, gib so viel wie du kannst, auch gerne im Kleinen, aber sei dir dessen bewusst, dass du auch eine Wirkung auf die Welt hast. Aber wenn du dich kaputt machst und gerade Tierschutz und gerade Umweltschutz ist etwas, was wahnsinnig belastend ist. Weil ich merke es ja an mir selbst, wie sehr mich dieses Thema Artensterben beschäftigt. Wie sehr, jetzt sind bei uns, klar, waren ein paar kranke Bäume, die sind jetzt gefällt worden. Und selbst da denke ich mir, ach schade, jetzt sind da wieder weniger Brutmöglichkeiten für die Vögel da und so. Aber natürlich mussten diese Bäume gefällt werden, weil sie innen schon verfault waren. Alles klar. Aber ich merke da immer, also ich mache mir da einfach Gedanken drum. Ich sehe die Dinge, beobachte die und teilweise leide ich dann eben auch mit. Und das versuche ich halt, dieses mit Gefühl ja, mit Leid nein, ist ja immer so da mein Motto. Warum? Weil wenn ich mitleide, dann fließt ja nur Energie aus mir raus. Aber davon hat ja niemand was. Der Baum nichts, das Tier nichts und meine Mitmenschen auch nicht, weil dann bin ich einfach nur auch selbst schlechter drauf und strahle das nach außen aus und habe auch gar nicht dann die Kraft möglicherweise, das in einen kreativen Prozess münden zu lassen und dann wirklich was Positives, Ärmel hochkrampeln und komm, ey, wir treffen uns mal zum Austausch, wir gucken mal, wie können wir denn hier die Landwirte unterstützen bei ihren Bemühungen. Neulich habe ich in unserem Podcast auch gesagt, mir ist lieber, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber das war auch so ein bisschen pauschal gesagt, ne? Das ist mir lieber, als wenn sie Gift versprühen oder was ich gesagt habe. Und danach habe ich mir überlegt, das war wieder eine sehr pauschale Aussage, die ich da gemacht habe, weil die Landwirtinnen und Landwirte, die sind ja auch nur Teil von einem System, ne? Und wenn da sind so viele Dinge, die ineinander greifen, bis am Ende auch der Lebensmittelpreis, auch dieses Sparen an Lebensmitteln, das ist auch so ein typisch deutsches Ding. Ne? Wir kaufen das teuerste Öl fürs Auto, aber das billigste Öl, was irgendwie ins Essen kommt, das ist auch so Brainwashing über die Jahre und Jahrzehnte, so ein typisch deutsches Ding, dass wir Lebensmittel halt möglichst billig haben wollen. Ja, wenn wir nicht bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben, dann kann bei den Landwirten auch nicht mehr ankommen. Aber bis bei den Landwirten mal mehr ankommt, da sind ja noch 1000 Stationen dazwischen, die dann da auch mitspielen müssen und. Also ein wahnsinnig komplexes Thema. Deswegen ärgere ich mich manchmal selbst, wenn mir so ein Pauschalsatz so rausrutscht, weil das hat auch ganz, 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 ganz vielschichtige Dinge. Und ich habe gerade...
Klammer auf, nur kurz, damit es gesagt wird, wenn Familien wirklich wenig Geld haben, dann werfen wir denen natürlich nicht vor, dass sie versuchen, Geld zu sparen und wenig für Lebensmittel auszugeben, sondern es ist eher das Absurde, wofür gebe ich halt mein Geld aus? Und eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie am Ende des Monats ihren Kindern nur noch Ketchup mit Nudeln geben kann, was es ja einfach gibt,
ja.
Die schämen wir natürlich jetzt nicht dafür, dass die kein Bio kauft, sondern die muss irgendwie über die Runden kommen. So, da ist dann nochmal ein anderes strukturelles Problem, dass wir erstmal die Armut bekämpfen müssen, damit und dann können wir im nächsten Schritt dafür sorgen, dass die teure Lebensmittel kaufen. Es geht da eher um die Leute, die gut über die Runden kommen und dann vielleicht eher bei den Lebensmitteln sparen und dann aber sich die teuersten Küchengeräte kaufen. So.
Ja, whatever. Man kann sich auch teure Küchengeräte kaufen und trotzdem vernünftige Preise bezahlen für Lebensmittel. Und anderes Thema ist die Lebensmittelverschwendung. Das ist auch in manchen Köpfen noch so krass. Ja, okay, Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, ich werf's weg. Also wie viel von, ich glaube, ein Drittel oder was wird, glaube ich, jedes Jahr vernichtet in der Tonne von Lebensmitteln. Ich habe die Zahlen jetzt nicht recherchiert und nicht im Kopf. Ich meine, ein Drittel hätte ich mal gehört, vielleicht ist es sogar noch mehr. Die Dinge werden da draußen angebaut. Das ganze Jahr wird da Arbeit reingesteckt, inklusive Besprühungen mit Pestiziden und landet dann am Ende im Mülleimer. Alter, das ist halt einfach Wahnsinn. Okay, aber jetzt kommen wir vom Stöckchen aufs...
Vom Höckchen zum Stöckchen.
Irgendwie so ähnlich heißt.
Was vom gut Holz zu, zum Stock.
Vom Hölzchen zum Stöckchen, glaube ich. Der aktuelle Podcast von Hotel Matze, da ist der Tierschützer Robert Mark Lehmann heißt er, glaube ich, ja, ist da zu Gast und da erzählt er, ich habe den ganzen Podcast, glaube ich, 3 Stunden, ich glaube, die erste Stunde habe ich gehört, hört man sehr schön raus, wie er so nach und nach ausgebrannt ist. Er hat aber auch gesagt, er hat viel Schuld auf sich geladen, früher hat Tiere gesammelt, hat dadurch Tiere unbewusst auch gequält, auch als Angler und so weiter, erzählt er alles, ist sehr, sehr hörenswert und hat dadurch eben auch so eine Awareness bekommen und hat sich jetzt über viele Jahre und Jahrzehnte für Tierschutz und Artenschutz sehr intensiv eingesetzt. Ist er auch eins der bekanntesten Gesichter in dem Bereich, würde ich so sagen. Und auch der sagt, es geht ihm einfach komplett gegen die an die Nieren, was total nachvollziehbar ist, weil wenn dir diese Dinge wichtig sind und du siehst, wie die Masse mit unserem Planeten umgeht, wie wir Menschen mit Tieren umgehen, wie wir Menschen mit der Natur umgehen, wie wir immer noch Wälder abholzen, Regenwälder, wie wir immer noch Politiker haben, die sagen, okay, ist eine super Idee, dass wir da jetzt noch eine Autobahn durch ein Waldstück durchrattern. Und es sind ja nicht nur die Bäume, die da gefällt werden. Wir spalten ja auch immer mehr Lebensraum auf. Wildtiere können dann da nicht mehr rüber. Die können sich nicht mehr vermischen. Da gibt es dann genetische Armut und so weiter. Also 1000 Probleme. Und es gibt immer noch Leute, die das für eine geile Idee halten, immer weiter zu bauen und immer weiter zu machen und weiter zu machen. Und wenn du das mit dieser Awareness, die du auch so schön beschrieben hast, diese spirituelle Awareness, dass wir alle miteinander verbunden haben, vom oberen Level drauf guckst, kann es dir tatsächlich scheißegal sein, weil wir werden alle irgendwann wieder als glückliche Seele in die Welt aufsteigen. Aber das lasse ich an der Stelle einfach auch nicht zählen, weil ich finde, solange wir hier in dieser körperlichen Erfahrung drin sind, haben wir auch eine Verantwortung dafür, dass das Große und Ganze in einer gesunden Balance bleibt. Und damit meine ich auch Konsum. Ich finde, wir dürfen auch konsumieren. Ich finde auch, wir dürfen auch Kleidung tragen und so weiter. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber bis zu einem gesunden Punkt und darüber hinaus finde ich es halt extrem schwierig. So, und jetzt würde ich gerne noch was super Schlaues am Ende sagen.
Dass wir auch vor allem die Brücke nochmal, also ich liebe deinen Rant auch nochmal. Wir haben vorhin irgendwann auch nochmal gesagt, wir können nochmal mehr über Nachhaltigkeit sprechen. Haben jetzt sehr über Unglück der Welt sozusagen gesprochen, aber ich glaube, dein Punkt war, dass du es halt sehr gut verstehen kannst, dass man dann ausbrennt, dass das sehr anstrengend ist, aber dass das als Ziel, was würde das bedeuten? Wir wären alle Mark Lehmanns, ne?
Ja, wir würden alle.
Würden die meisten von uns, wir würden das gar nicht hinbekommen. Mhm. So sein Level an Aufopferung. Es würden noch viel mehr in viel krasseren Burnout reinfallen, wären noch viel todunglücklicher. Und dann haben wir einen Planeten voller todunglücklicher Menschen. Und wir haben ja gerade schon gemerkt, dass aus diesem Unglücklichsein auch richtig viel Scheißverhalten raus entstehen kann. Nicht muss, aber die Versuchung dann irgendwie, das Glück zu suchen, irgendwelchen flüchtigen Dingen oder halt auch in ausbeuterischen Dingen, ist halt auch wieder super hoch. Und auch, also dieser Aktivisten-Burnout kann halt auch dazu führen, dass du danach sagst, nee, jetzt mir alles scheißegal, es bringt nichts. Ich hab's jetzt probiert, es bringt nichts, es kostet Energie. jetzt ist mir alles wirklich komplett egal. Und das kann halt auch nicht die Idee sein. Es muss immer irgendwie ein Maß haben. Ich find's mega, wenn Leute so selbstlos sind oder so angetan sind von einer Sache, dass die bereit sind, ihr eigenes Glück komplett zu opfern für eine größere Sache. Ich finde das toll, wenn Menschen das machen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen und ich glaube, es ist sowieso was Natürliches, was sich entwickelt. Manche Menschen, die haben einfach so eine Biografie, die haben so eine Verschachtelung an Synapsen im Kopf, dass es bei denen dann einfach dazu führt. Ne? Genau die Biografie von Robert Mark Lehmann hat halt genau dazu geführt, dass er vorher dieses geangelt hat, dass er selber gemerkt hat, fuck, ich bin ja auch Teil des Problems. Und das hat ihm dann diesen Drive gegeben. Und wahrscheinlich auch, ja, diesen Drive, den er eh in sich hat, vielleicht eben auch irgendeine innere Leere, die er dann versucht, über Aktivismus zu füllen, anstatt über Anhäufen von Ferraris. Super. Aber wenn du selber diese Leere nicht hast, diese Art von Drive und Aufopferung zu fordern, ist, glaube ich, funktioniert einfach nicht. Also diesen Drive zur Selbstaufopferung, da muss irgendeine bestimmte Voraussetzung in dir drin sein, dass du den überhaupt hast. Und ich glaube, wenn wir alle schon mal weniger Teil des Problems wären, also mehr in unserer Mitte sind, nicht übermäßig konsumieren, nett zueinander sind, eher friedliche Entscheidungen treffen, eher für Harmonie als für Konflikt sorgen, eher für Zusammenbringen sorgen, dann wären wir schon in einer ganz anderen Welt, die auch gar nicht so sehr mehr Leute bräuchte, die sich komplett aufopfern, weil das schon eine ganz andere Welt wäre. Also würde ich eher an dieser stilleren Arbeit, und das ist ja auch Teil unserer Lebensaufgabe, Menschen mehr in die Mitte, in die Balance zu bringen, dass einfach eine größere Menge an Menschen Awareness hat für die Themen und auch Headspace, wie man auf Englisch sagt, also da überhaupt Raum im Kopf für haben, um sich mit sowas zu kümmern, weil sie halt sonst in ihrer Mitte sind, weil sie sonst balanciert sind und deswegen auch ja, dann noch zusätzlich die Entscheidung treffen können, ich versuche mal, mich mehr vegan zu ernähren, weil mein Leben sonst habe ich im Griff. Ich versuche mal, meinen Konsum runterzufahren, weil ich brauche diese Glücksheiß darüber nicht, weil die habe ich beim Singen, beim Musikspielen, beim Musikhören, beim Spazierengehen durch den Wald. Und beides hat seine Daseinsberechtigung, aber unser Weg ist halt der stillere, aus einer inneren Balance heraus die Welt zu verändern und zu positiv zu beeinflussen, ohne sich halt selbst dafür komplett aufzuopfern.
Ja, und wir haben ja im ersten Teil noch gar nicht so ganz konkret gesagt, was aus unserer Sicht maßgeblich dazu beiträgt, dieses Glück, a.k.a. innere Zufriedenheit, dauerhafter zu erreichen. Und ich würde da gerne mal so ein Punkt reinbringen und das ist der Punkt Dankbarkeit. Der Punkt Dankbarkeit gegenüber den sogenannten selbstverständlichen Dingen und auch gerade dafür sind wir in unserer westlichen Kultur, für diese Falle sind wir besonders anfällig, weil wir ja in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind. Das muss man sich ja vorstellen. Wir sind von Kindesbeinen an in einer Welt aufgewachsen, die sich vor 300 Jahren ein König hätte noch nicht vorstellen können. Wir hatten immer volle Tische, wir hatten immer genug zum Ansehen. Also wenn ich jetzt sage ich, wir so der Durchschnittsmensch, der in Deutschland lebt. Ja,
ja.
Natürlich gibt es hier Armut, klar, aber die meisten von uns haben, was das Grundversorgungslevel angeht, mehr als genug. Und wenn du so aufwächst, dann liegt es ja nahe, dass du dafür keine Dankbarkeit mehr empfindest, weil du es für selbstverständlich erachtest. Achtest es als selbstverständlich, dass du ein Frühstück morgens hast, ein Mittagessen, ein Abendessen. Du siehst es als selbstverständlich, dass du feste Schuhe hast, wenn draußen so ein Suttelwetter ist wie heute und eine dicke Jacke und eine Mütze und Handschuhe und du hast ein Fahrrad und du hast ein Auto und du kannst dreimal im Jahr in Urlaub fahren und. Also die Liste ist beliebig lang. Und das möchte ich gar nicht verurteilen, aber was hilft, um diese Zufriedenheit zu kultivieren und diese Zufriedenheit, die ist halt auch gleichzeitig dann ein ganz großer Faktor für die innere Resilienz gegenüber Konsumversprechungen und das ist eben die Dankbarkeit für diese sogenannten Selbstverständlichkeiten. Also wirklich dir klar machen, wow, ich habe hier wieder eine Tasse Kaffee. Tasse Kaffee ist für die meisten Menschen was völlig Triviales, was sie so nebenher konsumieren. Aber sich auch da mal, ne, diese Bohnen, die irgendwo vielleicht in Südamerika, vielleicht in Afrika, vielleicht in Asien geerntet worden sind, gereinigt worden sind, geröstet worden sind, verpackt worden sind, auf großen Containerschiffen nach Europa kamen, da wahrscheinlich im Hamburger Hafen ausgeladen wurden, in große Hallen gebracht wurden, von dort aus in die verschiedenen Großmärkte, von dort aus in die kleineren Märkte und von dort aus dann in unserem Einkaufswagen gelandet, von dort nach Hause in den Kaffeeautomaten und dann in die Tasse. Allein wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, was für eine Wertschöpfungskette, was für eine Arbeit da drin steckt für diesen kurzen Moment. Und wir schütten das vielleicht so nebenher runter und gucken währenddessen auf unser Handy. Statt so eine kleine Kaffeezeremonie zu machen, eine kleine Kaffeemeditation, eine kleine Form von Dankbarkeit für dieses wunderbare Geschenk, was wir haben. Und das ist ja jetzt nur symbolisch für ganz, ganz viele Dinge, dass wir hier draußen frische Luft haben, die wir atmen können, dass die nicht versmockt ist, dass hier keine Fabriken rumstehen, die das hier alles den Bach runtergehen lassen und. Also diese Dinge. Oder auch, was ich jetzt so, ja, aber was denn noch? Ey, für deine eigene Gesundheit glücklich sein, die immer mal wieder jeden Tag bewusst machen. Ich habe zwei Arme, zwei Beine, die mich durch den Tag tragen, mit denen ich Treppen hoch. Dann kann ich Treppen hoch. Ja, aber für die meisten Menschen ist es ja so. Und für die, die es nicht so ist, die haben natürlich diesen riesen Wunsch, dass sie das irgendwann mal wieder hätten. Aber wir haben das sozusagen kostenlos und selbstverständlich und würdigen das nicht. Das ist die Kultivierung von Dankbarkeit. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich das halt durch Selbstexperimente bei mir rausgefunden habe, dass Dankbarkeit ein ganz wichtiger, großer Schlüssel ist. Es steht auch in jedem spirituellen Buch, was man liest. Aber Dankbarkeit, selbst Jesus hat immer wieder von Dankbarkeit gesprochen. Also es ist kein großes Geheimnis. Man könnte schon mal davon gehört haben. Aber wer kultiviert es denn schon achtsam im Alltag? Wer macht sich das immer wieder bewusst? Und das sind diese kleinen Momente, wo dir klar wird, okay, oh, ich habe gerade die Freiheit, 5 Minuten rauszugehen an die frische Luft oder die Dankbarkeit für einen netten Kollegen, für eine nette Kollegin oder die Dankbarkeit für ein Lächeln in der U-Bahn oder ich habe auch immer, wenn ich in den Supermarkt gehe und komme da rein und sehe die vollen Regale, und dann denke ich mir, wow, was für ein Schlaraffenland. Guck mal, das kannst du dir jetzt alles, also ich kann mir das kaufen, was ich da will. Ich kann mir die Bio-Bananen kaufen, ich kann mir Gemüse kaufen, ich kann mir Brot kaufen, da ist Hafermilch da mittlerweile gibt es zig vegane Produkte, die es früher nicht gab. Also es gibt eben Länder, da sind die Regale leer. Da kommt manchmal was rein und dann stürzen da alle hin und dann ist man froh, dass man überhaupt irgendwas hat. Aber dieser Überfluss, der für uns halt selbstverständlich ist, weil er von Kindesbeinen an da war, für den Dankbarkeit zu entwickeln, halte ich für eine sehr, sehr schlaue Strategie zum Thema innere Zufriedenheit, aka Glück zu entwickeln.
Ja. Ich finde es richtig gut, dass du das in diese Richtung gerade lenkst auch, ne? Also unseren Zweiteiler zur Frage, muss ich immer glücklich sein, auch damit abzuschließen, weil wir ja gesagt haben, es ist eine gute Idee, Richtung Glück zu gehen, aber es ist eine schlechte Idee, da immer angekommen sein zu wollen, sondern es ist eher dieser schöne buddhistische Satz, glaube ich, aus dem Buddhismus kommt er, glaube ich, there's no road to happiness, happiness is the way, or happiness is the road. Also es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, Glücklichsein ist der Weg. Also du kannst da nicht ankommen, sondern du kannst immer mal wieder das kultivieren, aber es sollte nicht die Idee sein, immer glücklich zu sein. Und nochmal zu der Dachfrage, bevor ich auch einsteige in das, was du gerade aufmachst. Ich habe noch ein offenes Tab in meinem Kopf, wo du was gesagt hast, wo ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, das auch noch kurz aufzugreifen. Und das war, als du gesagt hast, Mitleid oder Mitgefühl mit
Tieren,
weiß nicht, wenn mit den Tieren, Bäumen, was auch immer. Und gerade zu dieser Dachfrage finde ich es auch okay, mitzuleiden. Also solange ich mich nicht darin verliere. Also ich finde auch das so im Stichwort, muss ich immer glücklich sein? Nein, es ist auch mal total okay, den Schmerz richtig zu fühlen und sich das auch anzugucken und nicht dem immer so auszuweichen. Wenn du noch Fleisch isst und da nur so sagst, ja, weiß ja eigentlich, und du hast noch nie eine Tierdoku geguckt, wo du siehst, wie Tiere in Massentierhaltung leben, dann mach das. Das wird unglaublich wehtun und guck es nur nicht deswegen an, weil es ist, ja, ist so anstrengend. Nee, guck's dir an guck's dir an, das macht was mit dir, aber lass das zu. Und dann kannst du danach immer noch weiter bewusst entscheiden, dein Fleisch zu essen. Aber mute dir zu, dass du weißt, was dein Beitrag dazu ist. Und halt das aus. Das ist okay, dann Schmerz zu fühlen. Das ist auch okay, noch einen Tag lang bei angesichts dieses großen Leids ist es total angemessen, da mitzuleiden, auch eine Zeit lang. Es bringt niemandem was, jetzt dein Leben lang, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, jeden Morgen aufzuwachen und zu denken, fuck, es sind gerade 60 Milliarden Tiere in Massentierhaltung. Oder manche sagen sogar 80 oder mehr. Das bringt auch nichts. Aber sich, wenn das Leid kommt, das nicht sofort wegzudrücken und nicht haben zu wollen, weiß ich auch nicht, ob das der Weg ist. Es ist Teil des Menschlichseins, auch Mitgefühl zu haben. So, wenn einfach jemand in deinem Umkreis, geht's gerade nicht gut, da mal kurz reinzutappen und sagen, ah krass, ich fühle deinen Schmerz, ist, finde ich, total in Ordnung. Wir müssen da keine Angst vor haben. Das ist eine Emotion, die dein System gerade ausdrücken will. Und du darfst die voll umarmen dann. Wenn du dich halt daran hängst und dann nicht mehr rauskommst, dann glaube ich, wird's ungesund. Aber auch das, finde ich, darf sein. Und vielleicht ist das ja auch schon die Unterscheidung mit Mitgefühl und Mitleid. Ne? Ich fühle es halt mit, ich fühle deinen Schmerz, aber ich mache ihn nicht zu meinem eigenen, indem ich ihn jetzt jeden Tag fühle. Mhm. Aber das fiel mir noch ein, so zu unserer Dachfrage. Das ist wirklich...
Finde ich sehr gut. Vielleicht kann man da nochmal die Klammer aufmachen für mental gesunde Menschen. Klammer zu. Mhm. Ne? Ich, aus meiner eigenen Experience mit den Depressionen vor vielen Jahren bin ich da natürlich, gucke ich da besonders genau hin, wenn sich da was dauerhaft verfestigt und so ein Weltschmerz oder so ein Mitleid mit einem gigantischen Problem, also die Massentierhaltung ist ja ein gigantisches Problem und als Mitfühlende...
Selbst im besten Case werden wir die nicht lösen während unserer Lebenszeit.
Aber also als mitfühlender Mensch könntest du ja sozusagen 24/7 in diesem Leid gefangen sein, weil du genau weißt, jetzt in diesem Moment sind wieder Tiertransporter irgendwo in einer Massenschlachterei unterwegs. Ja. Jetzt in diesem Moment wird vielleicht wieder irgendwas, heißt vielleicht, wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder irgendwo 100 Jahre alte Bäume gefällt, um wieder Weideland zu kriegen für Rinder. Das passiert ja gerade, während wir reden. Und wenn man darüber nachdenkt, dann könnte man schon so ein bisschen wahnsinnig werden mit der Zeit, wenn einem das ein wirklich wichtiges Thema ist. Und deswegen bin ich da besonders sensibel gucke ich da drauf und diese Momente dürfen sein, da bin ich bei dir, es sollte aber halt kein dauerhafter Zustand sein. Nee. Ja.
Und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal bewusst zu sagen, ich setze mich jetzt mit dem Thema nicht auseinander.
Ja.
Also ich kann das heute nicht, ich habe heute einfach nicht die Kraft.
Keine oder, Ressourcen.
Oder auch, also ganz viele Videos in der letzten Jahre oder Bilder aus Krisengebieten kriegen, habe ich auch bewusst nicht erst danach gesucht. Dann haben viele Leute über irgendein Video gesprochen und habe ich gesagt, nee, ich weiß jetzt, dass es passiert ist. Ich brauche die Bilder dazu
nicht.
Musst
es nicht sehen.
Ich muss es jetzt nicht sehen, weil da kann ich jetzt auch nichts tun. Deswegen sage ich ja auch, ich gucke mir auch keine Bilder mehr aus Massentierhaltung an. So, ich habe mein Verhalten angepasst. Ich fühle mich genug aktivistisch bewegt. Also ich habe aber wenn jemand das wegignoriert, dann finde ich irgendwann im Laufe des Lebens sich einmal damit auseinanderzusetzen mit dieser einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, finde ich, kann man schon mal machen, weil es läuft halt gerade und man kann halt so einen praktischen Einfluss haben, indem man halt einfach nicht noch mehr Geld in dieses System gibt.
Ja.
Deswegen finde ich das schön, wenn man da einmal in einem starken Moment, am besten mit noch einer anderen Person, man sich hinsetzt und sagt, so, jetzt gucke ich mir zum Beispiel Dominion an oder jetzt gucke ich mir Earthlings an. Alles frei verfügbar und muss ich den Leuten, die hier zuhören, zum Großteil eh nicht sagen, aber das finde ich dann schon gut.
Zu kriegen, unter anderem, ja.
Das nochmal zum Thema, muss ich immer glücklich sein? Nee, ich finde, es gehört vielleicht sogar zur menschlichen Verpflichtung dazu, auch manchmal Schmerz zu. Und das ist auch total, also auf einer anderen Ebene finde ich das auch total schön, wenn diese Emotion sein darf. Trauer, also so richtig so eine Trauer zu spüren. Manchmal entsteht beim Handpan-Spiel bei mir so eine Melancholie oder auch so beim Singen, was ich ja in letzter Zeit so ein bisschen forciert habe, kommt manchmal so eine Melancholie, die ich so im Alltag dann gar nicht fühle und die dann in der Musik hochkommt, die nicht gebunden ist an irgendein Thema oder ich denke, da ist einfach so eine Melancholie in mir, die ich ausdrücken kann über die Musik. Das ist super schön auf einer anderen Ebene. Ich liebe das sehr. Also und das, wenn ich nicht dagegen kämpfe, auch eine Trauer kann durch Woben sein von Liebe, weil ohne die Liebe gäbe es ja die Trauer auch gar nicht. Und wenn ich auch in der Trauer oder auch in meinem Weltschmerz merke, warum habe ich denn Weltschmerz? Weil ich diese Welt liebe, weil ich das Leben liebe. Und wenn ich den Kontakt dazu habe, kann es auch sein, dass das Gefühl eine ganz andere Qualität hat und mich als Mensch runder macht, als wenn ich dieses Gefühl einfach gar nicht zulassen würde.
Ich habe es jetzt vielleicht witzig, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, dass ich ganz oft das Problem habe, das Wort Melancholie. Ich weiß nie, heißt es Melancholie oder heißt es Melancholie?
Ja, Melancholie.
Mit L. Also zwei L in dem
Melancholie.
Ein melancholisches Dasein müsste es ja dann auch sein. Mhm. Wow, ich glaube, das habe ich mein Leben lang falsch ausgesprochen, das Wort.
Melancholie.
Melancholie habe ich, glaube ich, immer
man
gesagt.
Man kommt dann auch immer so durch melancholisches Dasein. Wenn man so ganz schnell sagen kann, man vielleicht
Und weil ich es nicht genau wusste, nuschel ich dann immer
sagst
am Ende
es
so ein bisschen.
Ja, nuschelst du und sagst es auch einfach selten.
Ja.
Ein melantrauriges Dasein. Ja. Naja, gut, das war noch dieser kleine Seitenausflug. Und jetzt vielleicht nochmal zur Richtung Abschluss nochmal ein Thema. Und ich finde, dem widmen wir auch nochmal eine Folge. Aber gleichmütig sein, also dem Leben elegant begegnen und damit ja auch eine gewisse Zufriedenheit in sein Leben einzuladen, bedeutet für uns ja auch sehr stark den Fokus auf jetzt zu legen. Dankbarkeit ist ja ein Tool, würde ich auch sogar sagen, um im Jetzt zu leben, weil ich bin ja dankbar für das, was jetzt da ist und nicht für das, was ich in der Zukunft noch haben will oder was ich in der Gegenwart verpasst habe, sondern es holt mich ja sehr stark in den Moment im besten Fall. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich jetzt atmen kann. Ich bin dankbar, dass ich das jetzt kaufe. Das holt mich ja schon in den Moment. Und wenn es generell uns gelingt, also ein glückliches Leben ohne den Fokus auf den jetzigen Moment immer mal wieder, ist für mich gar nicht denkbar. Also weil das Leben ja immer nur jetzt ist und eigentlich ist auch die Anleitung zum Unglücklichsein ist, sobald ich vom Moment weg bin, sobald ich darüber nachdenke, was ich unbedingt noch erreichen muss, denke ich, oh shit, ja, das fehlt mir noch und das müsste ich eigentlich noch haben. Kann vielleicht auch so eine Vorfreude erzeugen, klar, aber es kommt halt mit ganz viel Erwartungen, mit ganz viel das will ich haben, das will ich nicht haben, das macht wieder anstrengend oder von das hätte anders laufen sollen, damit ich das noch hinbekomme. Und wenn ich mehr im Moment bin, erstmal einverstanden damit bin, wie es jetzt ist, also einfach Ja sagen zu dem, wie es jetzt gerade ist, mit all dem, was, all dem Leid und all dem, was gerade da ist, bringt mich in Kontakt mit dem jetzigen Moment und kann auf so einer tieferen Ebene erstmal eine Zufriedenheit ermöglichen, nicht garantieren, als wenn ich im Widerstand bin gegen das, was jetzt ist, was ja eh schon ist. Also den Widerstand gegen das, was jetzt ist, ist halt nicht besonders hilfreich, weil es ist jetzt so. Ich kann höchstens dann überlegen, ja, was mache ich jetzt damit? Und wenn dieser Widerstand da ist, super, nehme ich ihn wahr, nehme ich das Leid wahr, nehme ich den Widerstand wahr und sage, okay, was mache ich denn jetzt damit, dass ich im Widerstand gegen das Artensterben bin? Kann ich da was tun? Und wenn ja, was? Aber auf so einer anderen Ebene immer wieder im jetzigen Moment anzukommen, einverstanden zu sein mit dem jetzigen Moment, bewusst hier zu sein. Egal, wie sehr die Hütte brennt, wenn ich einen Atemzug bewusst jetzt im Moment bin, ist der Zugang zu Zufriedenheit und Glück immer da. Im Sinne von überm Nebel da ist immer blauer Himmel, immer blauer Himmel, immer blauer Himmel. Das ist immer da, wenn ich ganz hier bin, wenn ich nicht darüber nachdenke, welchen Einfluss das hat, wenn ich nicht darüber nachdenke, was in 5 Minuten oder in 3 Minuten passiert, sondern ganz hier da bin und ich kann diesen Atemzug nehmen, ist alles in Ordnung eigentlich. Alles ist gut, würde der andere Rap-Song sagen.
Und ich umarme die Freude, ich umarme die Wut und endlich erkenne ich, alles ist gut. Ne?
Mhm.
Akzeptanz. Und das ist ja auch, und da werden wir wahrscheinlich in dieser Hier-und-Jetzt-Folge drüber sprechen, über dieses scheinbare Paradoxum, im Hier und Jetzt zu leben, aber sich gleichzeitig dann aber auch für die Zukunft zu wappnen und auch aus Fehlern der Vergangenheit lernen zu dürfen. Also nicht das zum Grund zu nehmen, sich um gar nichts mehr zu kümmern und zu sagen, ja, alles egal, ich lebe jetzt nur noch im Hier und Jetzt. Also das wäre ja dann, und wie paradox zeitliches Empfinden für uns Menschen ist, ne? Also wir nehmen ja heute, ich glaube, es ist unsere Premiere, dass wir 2 Folgen an einem Tag aufnehmen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Warum? Weil in der Zukunft wird der Leander nicht da sein, der wird im Urlaub sein.
Höchstwahrscheinlich. Wir gehen davon aus, aktuell.
So die Idee jetzt gerade, dass er nicht da sein wird. Ihr werdet diese Folge aber von uns aus gesehen in der Zukunft hören.
5 Wochen oder so ist das noch hin.
Richtig, ist noch richtig lange Zeit.
Das ist komplett insane.
Die Welt bis dann untergegangen, weiß man ja nicht so genau. Wenn ihr diese Folge dann tatsächlich hört, seid mal dankbar, dass wir immer noch alle auf diesem Planeten wandeln. Erstens, und macht euch klar, dass die Zeit jetzt gerade, da wir das aufnehmen, aber dann eure Vergangenheit ist. Das heißt, unsere jetzige Zukunft ist dann eure Vergangenheit. Verrückt, völlig verrückt. Also wir sagen
ja, und genau, und das bedeutet halt, Leben im Jetzt bedeutet für uns schon auch, dass ich dann auch bewusst Pläne machen kann für die Zukunft, ist ja klar. Also wir sind gerade, daran sieht man auch, dass wir sehr dedicated, hingebungsvoll uns unserem Podcast widmen. Also in der Vergangenheit hätten wir auch gerne mal einfach gesagt, gut, dann machen wir jetzt, setzen wir mal eine Folge aus, aber im Moment haben wir Bock, wir senden richtig durch, so dass wir dann solche Experienzien machen und sagen, heute nehmen wir mal 2 Folgen am Tag auf, und hat sich eben eh so ergeben, weil das Thema auch für 2 Folgen dann gepasst hat, das ist auch schön.
Und aber
und wir
auch
uns dadurch
Folge
auch echt noch an alles erinnern können.
Und diese heute, Folge natürlich ja auch für die Zukunft produziert jetzt. Ja, nicht so, dass die jetzt kommende Mode rauskommt, sondern die wird erst in vielen Wochen rauskommen. Also wir produzieren jetzt krass für die Zukunft. Also das heißt, wir leben ja auch nicht nur im Hier und Jetzt, sonst würden wir ja eher die Hände in den Schoß legen.
Und zu Beginn der ersten Folge haben wir auch eher gesagt, dass es ja gewisse Dinge, die vermeintlich im Jetzt sind, also eher so hedonistische Dinge, auch dem allgemeinen Lebensglück vielleicht auch im Weg stehen können. Also wenn ich immer sage, oh geil, ich sauf mir jetzt einfach einen rein. Komm Leute, wir leben nur einmal, das Leben ist jetzt.
Ich sauf mir einen rein.
Ich römer mir einen in die Rüstung, oder wie sagt man?
Ich weiß nicht, wie man sagt.
Schütt mir einen in den Helm. Und
schieß mich ab, kenne ich so vom Land. So, ja. Heute schießen wir uns ab.
Heute saufen wir richtig.
Heute saufen wir.
Und das ist, ob das für mein ganzes Leben dann zufriedener bedeutet, weiß ich halt auch nicht. Aber das ist ja auch, steht das dem Leben im Jetzt im Widerspruch? Wir haben das schon mal angerissen, aber ich finde das spannend, da auch nochmal eine Folge zuzumachen. For now können wir uns merken, also wenn man das nochmal so ein bisschen Deckel zumachen will, aus unserer Sicht muss man nicht immer glücklich sein. Unglück gehört zum Leben dazu. Trauer, Wut, all diese Gefühle sind toll und können auch vor allem dazu helfen, das war so Thema der heutigen Folge, in Bewegung zu kommen und anderen Menschen zu helfen. Wenn ich wütend bin, dass ich sehe, ein anderer Mensch wird irgendwie schlecht behandelt, dann bringt mich das vielleicht in Aktion. Dann nutze ich doch diese Wut, verliere mich nicht in der Wut und werde dadurch vielleicht sogar inaktiv, sondern nehme die, lass die durch mein System fahren und nutze diese heiße Energie, um zu sagen, stopp. Hier möchte ich jetzt mal gerade eingreifen. Und das Gleiche auch für Themen des Planetens, die Trauer, den Schmerz auch zu nutzen, den nicht immer wegzudrücken und zu sagen, nee, das wichtigste Ziel ist, dass ich immer glücklich bin. Deswegen gucke ich mir auch die ganzen Dinge, die schieflaufen auf der Welt, gar nicht an, obwohl ich vielleicht die Energie dafür hätte.
Ja.
Und weil ich will ja nur immer glücklich sein, und dadurch lasse ich aber dann vielleicht andere Menschen allein, denen ich helfen könnte, andere Tiere allein, denen ich helfen könnte, nur weil mein größtes Ziel ist, nie Schmerz zu fühlen.
Sehr schöner
und das,
Punkt, ja.
Das kann es, glaube ich, auch nicht sein. Sich im Schmerz zu verlieren, hilft auch niemandem. Sich kaputt zu arbeiten, hilft, glaube ich, auch niemandem. Da eine gute Balance zu finden für sich und andere. Und vor allem als Hebelpunkt kann die eigene Balance echt ein toller Ausgangspunkt sein, um dann die Energie, die dann frei wird, die innere Leere, die gefüllt ist mit einer Zufriedenheit, mit einer Grundliebe für sich selbst und das Dasein, kann dann auch wieder ganz hilfreich sein, um anderen Menschen und Tieren und der Natur auf diesem Planeten in ihrem Unglück zu helfen und auch da dann weiter dran zu arbeiten.
Dann würde ich sagen, spiel uns doch noch einen passenden Song, der die Klänge so ein bisschen in eine verheißungsvolle Zukunft lenkt, mit viel weniger Tierleid, mit mehr Pflanzen, Tier-, Menschenschutz, mehr Miteinander, mehr Empathie, mehr Zusammensein.
Das ist der World Song, gespielt auf dieser wunderschönen Leaf Mini Handpan, B-Flat Aegean, die ich mit Zach zusammen entwickelt habe. Und das ist eine ganz hohe Handpan, also sehr zarte Töne für uns und diese Welt gibt es jetzt. Podcast abonnieren, kommentieren, anderen Leuten schicken. Wir sehen uns und hören uns in 2 Wochen.
Sehr gut. Sehr gut, dass du noch dran gedacht hast. Adios, liebe Leute. Musik.